Stadt mit K. Die Woche in Köln.
Herzlich willkommen zu Stadt mit K, die Woche in Köln am langen Pfingstwochenende. Es ist das Wochenende, an dem die Saison der Fußball-Bundesliga endet. Der ehemalige Kapitän des FC Bayern, Stefan Effenberg, hat zur Lage in München gesagt, manchmal muss man krachend scheitern, um die Sinne zu schärfen. Das ist mehr als gute Fußballphilosophie. Wir ziehen gleich ein bisschen Bilanz, was die Saison aus der Sicht des ersten FC Köln angeht. Und das sind unsere weiteren Themen der Episode 350 von Stadt mit K, die Woche in Köln. Demos ohne Sekundenkleber. Streit um die Razzia gegen die letzte Generation. Windkraft in Köln. Die Bundesregierung will Tempo, doch in Köln passiert wenig. Zum Tod von Tina Turner. Weltstar und Wahlkölnerin sorgte für ein bisschen Glanz in der Stadt.
Thema der Woche.
Die Debatte um die Proteste der Initiative Letzte Generation hat eine neue Dimension erreicht. Bei einer bundesweiten Razzia sind Polizei und Staatsanwaltschaft gegen Aktivistinnen und Aktivisten vorgegangen. Der Vorwurf lautet: Bildung einer kriminellen Vereinigung. Ist das angemessen oder nicht? Sind die Klimakleber wirklich eine kriminelle Vereinigung? Wir haben Kölnerinnen und Kölner gefragt.
Ich sehe es kritisch. Es ist natürlich so öffentlicher Ungehorsam, ne, dass man jetzt da irgendwie mit eingeht, dass man dann irgendwie eine Geldstrafe bekommt und so. Damit muss man halt rechnen, wenn man sowas macht. Ich finde es trotzdem, es gleichzusetzen mit einer kriminellen Organisation, irgendwie übertrieben. Also ich finde es unangemessen. Ne? Und da wird das auch in Licht gerückt, was, glaube ich, da nicht hingehört.
Ja, also ich finde das Verhalten ziemlich übertrieben, da die letzte Generation so gesehen ja jetzt nichts Schlimmes tut. Also die wollen auf sich aufmerksam machen mit ihren Aktionen und auch ihre Forderungen an die Regierung sind auch nicht übertrieben oder extrem. Also finde ich das Vorgehen etwas zu hart.
Tendenziell ist das sehr schwer zu beurteilen. Generell würde ich mir ein Primat der Behörden bei der Verfolgung rechtsextremer Umtriebe wünschen und nicht bei einem für in meinen Augen angebrachten Protest gegen das Klima, den man ja auch moderater begegnen hätte können. Also die Einschätzung einer kriminellen Vereinigung teile ich nicht.
Ich sehe das Vorgehen von den Behörden eher kritisch, weil man mit krimineller Vereinigung im Grunde was ganz anderes verbindet, also wirklich schwere Kriminalität. Und so würde ich das nicht sehen. Ich finde allerdings, dass man das Gesetz, sich an die Gesetze halten sollte bei jeder Form von Widerstand. Das ist meine Meinung.
Ich bin da sehr zwiespältig, weil ich schon mitbekommen habe, dass Juristen das teilweise sehr unterschiedlich bewerten. Und das sind die Fachleute, die das zu bewerten haben. Und da gibt es die eine Gruppe, die sagt, ja, es ist justiziabel. Und die andere sagt, nein, das geht nicht. Das ist undemokratisch oder so. Ich kann für mich sagen, dass ich es sehr wichtig finde, dass darauf hingewiesen wird, also Klimakatastrophe und so. Und zum anderen ist es halt wirklich zwiespältig. Das ist ganz schwierig. Aber ich glaube, damit gebe ich einen Großteil wahrscheinlich der öffentlichen Meinung auch wieder.
So eine Straßenumfrage ist natürlich nicht repräsentativ, aber es scheint tatsächlich schwer, jemand mit Verständnis für die Einschätzung der letzten Generation als kriminelle Vereinigung zu finden. Die letzte Generation plant zurzeit Demonstrationen in 17 deutschen Städten gegen die Razzia. Auf Klebeaktionen will man wohl zunächst verzichten. Stattdessen sollen Demozüge durch die Städte ziehen. In Köln soll das am kommenden Mittwoch der Fall sein. Der Kanzler war in Köln, um mit Vertretern der Städte in Deutschland über politische Fragen zu debattieren. Natürlich ging es nicht zuletzt ums Geld. Olaf Scholz hat den Kommunen wenig Hoffnung gemacht, dass der Bund mehr Geld für die Flüchtlingsunterbringung und Versorgung zahlen könnte. Der Bund leiste seiner Meinung nach seinen Beitrag, mehr werde es erst einmal nicht geben. Zum Abschluss der Hauptversammlung des Deutschen Städtetags in der Kölner Messe verabschiedeten die rund 1300 Delegierten eine Kölner Erklärung. Darin wird unter anderem vom Bund und von den Ländern mehr Gestaltungsspielraum bei der Umsetzung kommunaler Aufgaben gefordert. Eine dieser kommunalen Aufgaben sollte ein Beitrag der Städte zum Umsteuern in der Klima- und Energiepolitik sein. Auch darüber sprach Scholz beim Städtetag.
Neue Wege wagen, das heißt, den Ausbau der erneuerbaren Energien Vorrang einzuräumen, auch in unseren Gesetzen, so wie wir das jetzt getan haben. Das heißt, den Kommunen mehr Spielraum zu geben, zum Beispiel beim Ausbau von Windkraftanlagen und bei der Ausweisung neuer Flächen. Das haben wir möglich gemacht.
Der Kanzler will mehr Windkraft. Ob man Windräder auch innerhalb der Stadtgrenzen von Großstädten bauen kann und soll, ist nicht unumstritten. In Köln steht in jedem Fall bislang kein einziges Windrad. Der Stadtrat hat bereits vor 4 Jahren beschlossen, dass sich Köln an der Energiewende mit eigenen Flächen beteiligen soll. Das kommunale Energieunternehmen Rheinenergie hat daraufhin Flächen geprüft und 11 für den Bau von Windrädern vorgeschlagen. Doch gebaut ist noch keins. Kritiker sagen, das Beispiel Köln zeigt, warum der von der Bundesregierung geforderte Windenergieausbau nur schleppend vorankommt. Es dauert. Der Naturschutzbund NABU hat als Reaktion auf die Flächenanalyse der Rheinenergie in dieser Woche eine ornithologische, also eine vogelkundliche Stellungnahme vorgestellt. Im Studio ist Anna Westkemper, die für die Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger über Kommunalpolitik berichtet. Anna, bremsen die Umweltschützer die umweltfreundliche Energiegewinnung? Was steht drin in dieser Stellungnahme?
Ja, also in der Stellungnahme steht, wie du gerade schon gesagt hast, vor allem erstmal ganz viel Einschätzung. Und zwar hat die NABU auf die Präsentation der Rheinenergie hin diese ganzen Standorte daraufhin geprüft, was sie denn wissen, welche Vögel da leben, wo da Naturschutzgebiete sind, wo die Vögel langziehen, und daraufhin dann eingeschätzt, ob das Risiko für Vogelschlag, also wenn Vögel mit Windrädern kollidieren, so nennt man das dann im Fachsprech, ob dieses Risiko dann niedrig oder hoch ist. Und haben dann quasi so eine Rangliste erstellt. Und der NABU hat mir gegenüber betont, dass man natürlich nicht per se gegen Windräder sei, aber dass man sie eben nicht einfach ohne Bedacht überall hinstellen könnte, sondern den Artenschutz mitdenken muss.
Und was entgegnen die Befürworter des Windkraftausbaus zu diesem Argument?
Ja, also wir haben uns da mal beim Bundesverband Windenergie umgehört, und der sagt eben, der Vogelschlag wird zwar immer am meisten diskutiert, wenn es irgendwie um Risiken geht, aber es gibt ganz viele andere menschengemachte Faktoren, die für die Vögel eigentlich viel schlimmer sind als die Windräder.
Und die Rheinenergie, was macht die?
Ja, die Rheinenergie hat ja jetzt erstmal diese 11 Standorte vorgestellt, das ist aber erstmal eine ganz grobe Analyse. Und in einem weiteren Schritt wird die Rheinenergie jetzt selber einen Gutachter für Natur- und Artenschutz beauftragen, der sich das dann nochmal anschaut. Und durch diese Vorstellung ist jetzt überhaupt noch nicht das letzte Wort gesprochen, wo am Ende dann wirklich Windräder hinkommen.
Das alles klingt nicht gerade nach Tempo. Die 11 Standorte, die die Rheinenergie vorgeschlagen hat, befinden sich bis auf einen in Meerheim und einen in Dünnwald direkt an der Stadtgrenze. Wo ist denn das größte Potenzial? Wo kann man denn wirklich auch Windräder in großer Zahl aufstellen, dass es nicht nur bei so einem symbolischen Akt bleibt?
Das größte Potenzial liegt laut der Rheinenergie im Bezirk Chorweiler, und zwar in dem einen Gebiet in der Nähe der A57 und einmal in Worring. Da könnte man nämlich jeweils 9 und dann nochmal 4 Windräder aufstellen. Das heißt, das wäre dann schon ein Windpark und sagen wir mal ein größerer Wurf auf dem Weg zur Energiewende. An allen anderen Standorten, die in diesem Gutachten drin stehen, wäre jeweils nur 1 oder 2 Windräder möglich, und das ist natürlich nicht so viel.
Wie geht es weiter in dieser Diskussion? Wann kommt das erste Windrad?
Da müsste ich jetzt prophetisch werden, um das zu beantworten. Also wie gesagt, wir sind hier ja jetzt quasi in Stufe 1. Und da müssen noch ganz viele Gutachten geschrieben und politische Diskussionen geführt werden, bis das dann mal entschieden wird. Also mein Tipp ist, das dauert noch ein paar Jahre.
Herzlichen Dank, Anna Westkemper, zu den Perspektiven, in Köln Windräder zu bauen.
Dieser Podcast wird für Sie kostenlos vom Kölner Stadtanzeiger bereitgestellt. Wir freuen uns, wenn Sie unseren investigativen Lokaljournalismus unterstützen, indem Sie unser digitales Abo KSTA Plus ausprobieren. Die ersten 4 Wochen kosten Sie nur 99 Cent. Alle Infos und Angebote finden Sie unter ksta.de/pluspodcast.
Der Kanzler war nicht nur bei der Hauptversammlung des Deutschen Städtetags, er war auch zu Besuch beim Kölner Stadtanzeiger. Sie finden eine ausführliche Berichterstattung und ein langes Interview mit Olaf Scholz auf unseren Seiten im Netz bei ksta.de. Der Bundeskanzler äußert sich zum Krieg in der Ukraine und natürlich auch zum Knatsch in der Koalition. Er steht zum Heizungsgesetzentwurf und stärkt seinem Wirtschaftsminister Habeck den Rücken, auch was den Zeitplan bis zur Sommerpause angeht. Ein Kanzlerbesuch kann nicht nur politisch interessant sein, spannend ist es auch zu sehen, mit welchem Aufwand bei so einem Besuch für die Sicherheit des Bundeskanzlers gesorgt werden muss. Die Anforderungen sind hoch, und trotzdem kann immer etwas passieren, wie die aktuelle Meldung aus Frankfurt zeigt. Da hat sich ein Mann in den Autokorso des Kanzlers einreihen können, ist dann mit diesem Korso auf das Rollfeld des Flughafens gefahren, dann ausgestiegen, um den Kanzler zu umarmen. Das dürfte für die Sicherheitskräfte ein Nachspiel haben, denn sowas darf eigentlich nicht passieren. Im Studio ist mein Kollege Christian Mack. Er hat den Kanzlerbesuch beim Kölner Stadtanzeiger mit der Kamera begleitet. Christian, wie aufwendig waren denn die Sicherheitsmaßnahmen bei uns und kannst du dir erklären, wie so ein Sicherheitsfauxpas wie am Frankfurter Flughafen passieren kann?
Nee, das kann ich mir überhaupt nicht erklären, denn als es bei uns hier hieß, am Mittwoch kommt der Kanzler, da war ja schon Tage vorher große Aufregung, großer Alarm und große Vorbereitungen. Der Kanzler war ja nicht nur zum Interview da, sondern auch für so eine kleine Talkrunde vor ausgewählten Kolleginnen und Kollegen. Und wer da im Publikum sein wollte, der musste erstmal so einen Sicherheitscheck durchs Bundeskriminalamt, durchs BKA machen lassen. Du musstest deinen Namen, dein Geburtsdatum, deinen Geburtsort weitergeben und dann wurde das Ganze überprüft und am Ende gab es dann, wie man das so von Festivals kennt oder vom All-Inclusive-Buffet auf Malle, so ein Bändchen, wenn du das bestanden hattest, nur dass da halt Bundeskriminalamt drauf stand. Man hat ja so diese Erwartungen aus Hollywood-Filmen, wenn man so an Staatsbesuch denkt, dass da so Leute, so Männer in schwarzen Anzügen mit Sonnenbrillen und Knopf im Ohr kommen. Ganz so extrem ist es nicht, aber so ein bisschen doch. Tatsächlich war Stunden bevor der Kanzler kam, eine BKA-Beamtin da, im Blazer mit Knarre im Holster, nebst Teleskopschlagstock und auch Knopf im Ohr. Die hat dann erstmal alle Räume, wo der Kanzler rein wollte, mit so Aufklebern zugeklebt und versiegelt und auch ein Schloss auf den Interviewraum gesetzt. Und dann durfte da keiner mehr rein, beziehungsweise wenn nochmal einer rein musste, hat sie die Aufkleber wieder abgemacht und dann war sie dabei und hat nachher wieder die neuen Siegel drauf geklebt. Davor waren da natürlich auch noch Polizeihunde in den Räumen und haben da alles auf gefährliche Materialien durchsucht. Ich nehme auch an, auf Sprengstoff. Kann ja sein, dass dem Kanzler irgendwer so an den Kragen will. Und das Ganze ging dann auch so weit, dass du in deinem eigenen Haus dann nicht mehr Herr über die Jalousien warst oder nicht entscheiden durftest, auf welchem Platz der Kanzler jetzt eigentlich sitzen darf. Das kam alles vom BKA. Und außerdem, fand ich auch sehr interessant, musste der Kanzler noch einen abgetrennten Raum zur Verfügung gestellt kriegen, wo er hätte im Krisenfall, wenn irgendwas wäre während unserer Veranstaltung, dann ein Telefonat hätte führen können. Also wenn jetzt irgendwas gewesen wäre und er hätte jetzt den Joe Biden anrufen müssen, dann hätte er da einen extra Raum von uns für gekriegt. Und dann war es halt auch irgendwann soweit, ne? Also die BKA-Beamtin hatte den Knopf im Ohr und dann hieß es, der Kanzler kommt. Und dann wurden erstmal alle Flure abgeriegelt, denn als er da ankam, da durfte natürlich keiner rein und raus. Dann kam tatsächlich die gepanzerte Kanzlerlimousine im Tross mit Polizeieskorte vorgefahren und man durfte dann auch nicht ins Wageninnere filmen oder fotografieren und auch die Kennzeichen nicht zeigen. Und außerdem durfte die Kanzlerlimo nicht auf allen Plätzen stehen, sondern nur auf bestimmten Plätzen, weil die ja so schwer und gepanzert ist, ne? Und auch interessant fand ich, dass der Kanzler direkt mit einem Krankenwagen und Sanitätern im Gepäck ankam, falls ihm was passiert, ne? Also ein Defibrillator, also so ein Schockgerät für den Herzschlag, um es wieder in Gang zu bringen, der musste auch in der Nähe sein. Der hatte also quasi seine eigenen Sunnies dabei. Als dann der Kanzler nach der ganzen Show, nach dem ganzen Spuk wieder fertig war, dann wurden wieder alle Flure abgesperrt, der ganze Tross ging raus und dann ging es mit der Kolonne, mit Blaulicht, ab zum nächsten Termin, eben nach Frankfurt.
Das klingt spannend und filmreif, aber es ist auch ein bisschen erschreckend, ne? Wenn du irgendwo hinkommen musst und der Rettungssanitäter direkt mitkommt. Herzlichen Dank, Christian Mack, zum Kanzlerbesuch beim Kölner Stadtanzeiger.
Aufreger der Woche.
Ein Tweet einer Kölner Lehrerin hat für mächtig Wirbel gesorgt. Nun haben sich einige Prominente mit Baha Aslan solidarisiert, darunter auch Lehrbeauftragte der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in Nordrhein-Westfalen. Das ist nicht unwichtig, denn an dieser Hochschule ist Baha Aslan gekündigt worden. Die Menschen, die den Brief zur Solidarität unterschrieben haben, sie fordern von Politikern und anderen Verantwortlichen die Einschüchterungsversuche, so steht es dort, und Disziplinarmaßnahmen gegen Baha Aslan einzustellen. Die Kölnerin war Dozentin an der Hochschule für Polizei. Sie sollte Polizisten interkulturelle Kompetenz vermitteln. Die Hochschule hat ihr gekündigt, nachdem sie Folgendes bei Twitter geschrieben hatte. Sie bekomme Herzrasen, wenn sie oder Freunde in eine Polizeikontrolle geraten, weil ihnen der ganze braune Dreck innerhalb der Sicherheitsbehörden Angst mache. Nach Kritik von der Polizeigewerkschaft ruderte Aslan ein bisschen zurück. Sie habe nicht alle Polizisten in einen Topf werfen wollen. Trotzdem blieb es bei der Kündigung. Mehr noch, nun drohen ihr auch Disziplinarmaßnahmen als normale Hauptschullehrerin. Auch im Landtag ist der Tweet der Kölnerin Thema. SPD und Grüne kritisieren den Umgang mit Aslan. Auch wenn ihre pauschale Formulierung nicht in Ordnung war, sei die Eskalation nicht angemessen. Ähnlich äußern sich die Unterstützer von Aslan in ihrem Solidaritätsbrief. Der Eifer, der nun für die Verurteilung von ihr aufgewendet werde, solle besser in den Kampf gegen Rechtsextremismus in der Polizei investieren.
Was sonst wichtig war?
Schlechte Nachrichten für den Wirtschaftsstandort. Ein weiteres Traditionsunternehmen macht dicht. In Bilderstöckchen wird die Tuffi-Molkerei geschlossen. Im nächsten Jahr hätte das Werk seinen 100. Geburtstag feiern können. Betroffen sind rund 200 Beschäftigte. Hintergrund ist der Verkauf von Tuffi an ein Unternehmen in Rheinland-Pfalz. Was gab's noch? Der langjährige Kölner SPD-Parteichef und Landtagsabgeordnete Jochen Ott ist der neue starke Mann in der Landtagsfraktion der Sozialdemokraten. Der Kölner wurde zum Fraktionschef gewählt. Eine gute Nachricht vom Flughafen, da wird in Zukunft eine zweite Sicherheitsfirma bei den Sicherheitskontrollen mitmachen. Die Hoffnung, mehr Personal soll lange Schlangen und Verzögerungen bei den Kontrollen verhindern. Das Chaos vom vergangenen Sommer soll sich nicht wiederholen.
Person der Woche.
Ein bisschen gehörte sie auch zu Köln. Die Stadt war mächtig stolz, als Tina Turner Kölnerin wurde. Die Liebe hatte sie hierher gebracht, was kann es Schöneres geben? Viele Jahre wohnte sie in Marienburg, bevor sie in die Schweiz zog. Dort ist der Weltstar in dieser Woche gestorben. Laura Ostender über Tina Turner.
Anna May Bullock wird in den 1960er und 70er Jahren in ihrem Heimatland USA als Tina Turner bekannt, als sie gemeinsam mit ihrem ersten Ehemann Ike singt. Abseits der Bühne leidet sie viele Jahre, denn Ike ist ihr gegenüber gewalttätig. Nach einigen Jahren schafft sie die Trennung und wird nach anfänglichen Schwierigkeiten erfolgreiche Solokünstlerin. 1985, mittlerweile ein Weltstar, tourt Turner mit ihren Private Dancer Konzerten durch Europa. Am Flughafen Köln-Bonn oder Düsseldorf, da ist man sich nicht mehr ganz sicher, lernt sie ihren zweiten Ehemann kennen. Erwin Bach ist Topmanager der ansässigen Plattenfirma EMI und holt sie vom Flughafen ab. Mein Herz fing plötzlich an zu schlagen. Boom, boom, boom. Es übertönte alle anderen Geräusche. Meine Hände waren eiskalt, schreibt sie später. Für Turner ist es Liebe auf den ersten Blick. Mit Bach beginnt auch eine Zeit der Heilung. Dass er 16 Jahre jünger ist als sie und in Köln lebt, erstaunt die Welt. Den beiden macht es kein Problem. Sie tauscht die Freiheitsstatue gegen den Kölner Dom und zieht mit Bach in stattliche Marienburg. Ein nobles Anwesen mit beheizter Auffahrt. Trockene Füße waren den beiden wichtig. Nur einmal muss sie abgestellt worden sein, als Turner Kunstschnee zu ihrem Geburtstag am 26. November verteilen lässt. Zu warm ist es für einen natürlichen Schneefall in der Kölner Bucht. Turner und Bach führen ein ruhiges Leben. Anstatt auf öffentliche Partys gehen die beiden lieber schön essen, gerne italienisch, oft Calamari. Im Tullio, La Vita, Macaroni oder im Ringströsse verbringen sie gerne Zeit. Privatsphäre ist eine der wichtigsten Prioritäten. Zufällige Begegnungen mit Fans sind selten. Bei den Menschen, die sie in Köln traf, hat sie bleibenden Eindruck hinterlassen, als inspirierend, freundlich und bescheiden. Nach ihrem Umzug 1994 in die Schweiz beginnt sie ihre große Abschiedstour 2009 in Köln. Ein Heimspiel für Turner, unterstützt von ihrem Mann. In den letzten Jahren hat sie zunehmend gesundheitliche Probleme und auch die Todesfälle ihrer Söhne müssen Kraft gekostet haben. Halt findet die praktizierende Buddhistin in der Spiritualität. Als Turner diesen Mittwoch mit 83 Jahren stirbt, liegen viele Wendungen des Lebens hinter ihr. Die passierten immer, wenn es um Liebe ging. What's love got to do with it? Bei Tina Turner alles. Und das verlangt den größten Mut.
Letzter Spieltag der Fußball-Bundesliga. Der erste FC Köln spielt gegen Bayern München. Für Bayern und natürlich auch für Dortmund geht es noch um alles. Aus Sicht des ersten FC Köln können wir jedoch auch schon jetzt, ohne zu wissen, wie das letzte Spiel ausgeht, eine Bilanz der Bundesliga-Saison 2022-23 ziehen. Und das machen wir mit dem Chef der Sportredaktion des Kölner Stadtanzeiger, Christian Löhr. Christian, wie fällt sie denn aus, deine Bilanz des FC in dieser Saison?
Gut, also Steffen Baumgart hat es ja gestern auf der Pressekonferenz noch gesagt, als der zu Beginn der Saison auf den Spielplan geguckt hat und gesehen hat, letztes Spiel Bayern München zu Hause, da hat er auch gedacht, hoffentlich geht es da mal um nichts mehr für uns. So ist es gekommen. Es ist morgen für den FC jedenfalls kein Endspiel, für die Fans damit ja dann auch nicht. Man kann also wunderbar Bayern gucken und das alles, weil der FC ganz souverän und seriös schon vor Wochen den Klassenerhalt dann auch rechnerisch festgemacht hat.
Schlechtester Platz im Laufe der Saison war Platz 13. Und doch gab es Phasen, da hat man sich dann ein bisschen Sorgen um den FC gemacht. Ausgerechnet in den Wochen nach Karneval, waren die völlig unbegründet?
Den Bezug zum Karneval muss ich jetzt gestehen, ich habe nicht gewagt, den herzustellen, weil die feiern in dem Sinne nicht so schlimm Karneval wie jetzt du und ich. Aber es lenkt sie ab. Und ein bisschen haben sie dann schon gefeiert, vielleicht auch ein bisschen mehr, als sie hätten feiern sollen, nach allem, was man so hört. Insofern sind sie wohl so ein bisschen aus der Konzentration gebracht worden und das ist beim FC nun mal nach wie vor so. Das ist Spieler für Spieler keine überragende Mannschaft. Die funktionieren dank ihres Trainers, die funktionieren auch als Gruppe sehr gut. Vielleicht hilft es halt auch, dass sie mal gemeinsam gefeiert haben. Aber als sie dann so ein bisschen die Schärfe und die Konzentration verloren haben, da hat man dann gesehen, der 1. FC Köln kann kein Spiel gewinnen, wenn da nicht 110 und mehr Prozent Leistung kommen.
Vor der Saison hat Trainer Steffen Baumgart gesagt, dass er unter die ersten 10 der Liga will. Das ist gelungen. Auch wir beide haben vor dem ersten Spieltag miteinander gesprochen. Du hattest einen Mittelfeldplatz damals als Erfolg bezeichnet. Also alles gut?
Ja, also grundsätzlich ist es so, der FC ist ja auf einem Kurs, in dem man sich wieder stabilisieren will, auch finanziell. Jetzt gibt es das fünfte Jahr in Folge erste Liga, das gab es seit 25 Jahren nicht. Insofern ist es schon immer so, drinbleiben ist das Ziel. Steffen Baumgart sagt selbst, und ich würde es auch eher ins Positive drehen, dass angesichts des Saisonverlaufs, angesichts des Verlusts von Anthony Modest, aber auch durch diese Belastung gerade vor der Winterpause im europäischen Wettbewerb, es eine extrem schwierige Saison war. Und ich würde fast sagen, Platz 10 oder vielleicht wird es ja noch Platz 9, ist ein noch größerer Erfolg als der Platz selbst. Denn ich glaube, mit Toni Modest oder mit einem funktionierenden Mittelstürmer hätte der FC viele Spiele auch knapp gewonnen, die er unentschieden gespielt hat. Hätte mir auch vorstellen können, dass es doch noch mal Richtung Platz 7 oder 6 geht.
Wie geht es denn jetzt weiter? Es gibt viele Fragezeichen vor der nächsten Saison. Es gibt keine Hinweise, dass die harte Strafe gegen den Verein aufgehoben werden könnte. Da gibt es eine Transfersperre wegen der Umstände rund um den Transfer eines Nachwuchstalents. Wenn es jetzt dabei bliebe, müsste der FC mit den Spielern weiterarbeiten, die da sind. Er müsste die Abgänge von Skiri oder Hector irgendwie aus eigener Kraft und ohne Neuzugänge kompensieren. Geht das? Klappt das? Gibt ein paar Talente? Es gibt Hoffnung, dass Marc Uth wieder zurückkommt. Reicht das?
Ja, das ist die Frage, die sich am Geisbockheim alle stellen. Skiri und Hector sind Persönlichkeiten, die zu verlieren dramatisch ist, muss man einfach sagen. Auf dem Platz sind einfach die besten Spieler, die der FC hat, aber auch in ihrer Wirkung nach innen. Die haben einfach einen Geist, die tragen diesen Geist der Mannschaft mit durch dieses Zuverlässige, durch also auch in Jonas Hector, auch durch seinen Humor übrigens. Der hat nach innen in die Truppe rein eine sehr, sehr subtil lustige Art. Und das wird den extrem fehlen. Darum auf beiden Ebenen, menschlich wie fußballerisch, ein unglaublicher Verlust. Keine Mannschaft der Bundesliga kann zwei solche Spieler ersetzen. Das kann der FC halt überhaupt nicht, also kann es quasi nicht mal versuchen, wenn die Entscheidung der FIFA nicht einkassiert wird. Daher wird es schwierig, aber auch da müssen und können wir auch auf Steffen Baumgart hoffen, denn der wird sich trotzig hinstellen im Sommer, egal mit welchem Kader, und wird sagen, ihr könnt mir viel erzählen, aber ich kriege die Jungs hin und dann wird das wieder laufen.
Herzlichen Dank, Christian Löhr, über die Bilanz und die Perspektiven des 1. FC Köln zum Abschluss der Bundesliga-Saison. Das war's für heute bei Stadt mit K, die Woche in Köln. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Genießt die nächsten Tage. Das Wetter wird Pfingsten sehr gut und danach noch besser. Wird so langsam ja auch mal Zeit. Bleibt wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschüss.
Stadt mit K.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.